Guten Tag, es ist wieder High Noon und was für einer. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Podcast-Studio des Tagesspiegels am Askanischen Platz hier in Berlin. Mein Name ist Anja Wähler-Schöck und ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Friedrich Merz hat schon jetzt Geschichte geschrieben, denn als erster designierter Bundeskanzler der Bundesrepublik ist er im ersten Wahlgang durchgefallen. Eigentlich wollten wir mit Ihnen heute über die Perspektiven für die neue Bundesregierung diskutieren, aber wir haben unser Thema jetzt kurzfristig etwas angepasst und wollen natürlich erstmal auf diese Entwicklungen schauen. Wie geht es nun weiter? Was bedeutet das für die neue Bundesregierung? Darüber möchte ich heute hier mit unseren Expertinnen und Experten diskutieren. Und natürlich werden wir auch drauf schauen, was das jetzt für die Zukunft der AfD bedeutet. Ich darf dazu ganz herzlich online begrüßen Robert Fehrkamp. Er ist Gastprofessor an der Leuphana-Universität in Lüneburg und forscht als Senior Advisor bei der Bertelsmann-Stiftung zur Zukunft der Demokratie. Martin Florak lehrt als Politikwissenschaftler unter anderem an der NRW School of Governance und an der Universität Duisburg-Essen. Herzlich willkommen online. Hier im Studio begrüße ich zu meiner Linken Christiane Bender. Sie ist Soziologin und emeritierte Professorin der Helmut-Schmidt-Universität und der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und zu meiner Rechten Christian Tretbar, den Chefredakteur des Tagesspiegels. Ein herzliches Willkommen in die Runde und auch Ihnen an den Bildschirmen. Julia Reuschenbach wollte heute eigentlich auch mit dabei sein, aber ist leider erkrankt. Sie können natürlich als Zuschauerinnen und Zuschauer auch wieder mitdiskutieren, und zwar in unserem Chat. Da können Sie Ihre Fragen reinschreiben, die wir dann in die Diskussion einbringen. Bitte halten Sie sich kurz dabei, damit wir es nebenher lesen können. Ja, die Entwicklungen heute früh waren rasant. Ich will mal kurz zusammenfassen. Der Bundestag hat wie folgt abgestimmt. 310 Ja-Stimmen, 307 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen. Eine Stimme war ungültig und 9 Abgeordnete haben nicht abgestimmt. Damit hat Friedrich Merz die Kanzlermehrheit verpasst. Er hätte eigentlich 316 Stimmen gebraucht. Die Unionsparteien und die SPD hätten eigentlich 328 Stimmen zusammen gehabt. Es haben also einige aus seinen eigenen Reihen nicht für ihn abgestimmt. Jetzt ist die Frage, wann es den nächsten Wahlgang geben kann. Das ist gerade noch in der Diskussion. Heute wird das nicht mehr sein, weil es Ladefristen gibt. Wenn man sich darauf verständigt, unter den Bundestagsfraktionen einen vorgezogenen Wahlgang zu machen, könnte der schon am morgigen Mittwoch sein. Ansonsten wäre er regulär am Freitag. 14 Tage ist jetzt Zeit, um diesen Wahlgang durchzuführen. Christian Tretbar, da hat Merz schon jetzt, bevor er überhaupt Bundeskanzler ist, Geschichte geschrieben. Hättest du dir das vorstellen können, dass das so sowas kommt?
Nee, also offen gestanden nicht. Natürlich diskutiert man mal vorher, weil 12 Stimmen, die so knapp drüber sind, das ist nicht viel. Aber man muss ja immer sagen, wir sind in einer absolut außergewöhnlichen Situation. Wenn man sich mit Abgeordneten unterhalten hat oder Leuten, die in der Verantwortung stehen, da fiel immer der Satz, das ist so ein bisschen die letzte Chance der Demokratie. Es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Es geht um alles. Also auch das wurde ja immer wieder betont, auch von Friedrich Merz, von den designierten Ministerinnen und Ministern. Und da muss man wirklich sagen, in so einer Situation als Abgeordneter hinzugehen und damit zu spielen, ich halte das für absolut, absolut unverantwortlich. Weil, ich meine, wir befinden uns in einer Woche, wo wir übermorgen 80 Jahre Kriegsende feiern. Wir haben seitdem es geschafft, in diesem Land, in diesem erst geteilten, jetzt wieder vereinten Land, eine stabile Demokratie aufzubauen, die aber in den letzten Jahren auch sehr stark unter Schuss geraten ist und sehr stark unter Druck steht. Und in so einer Situation nicht abzustimmen oder dagegen zu stimmen, weil man vielleicht mit bestimmten Passagen im Koalitionsvertrag unzufrieden ist, weil man vielleicht nicht berücksichtigt wurde bei der Regierungsbildung. Das sind ja alles Mutmaßungen von mir, logisch. Aber irgendwelche Gründe muss es ja offensichtlich geben, dass so viele Leute aus den eigenen Reihen da nicht zustimmen. Ich halte das für absolut unverantwortlich und hätte damit nicht gerechnet.
Robert Fehrkamp, ich würde Sie gerne zu den Gründen befragen. Sie haben diese Woche eine aktuelle Studie veröffentlicht, in der Sie schreiben, Schwarz-Rot nach der Ampel, neuer Wein in alten Schläuchen. Und in den vergangenen Wochen hat es in der Union ja auch ziemlich rumort. Viele Mitglieder hatten den Eindruck, dass Merz doch nicht den Neuanfang bringen könnte, den er eigentlich versprochen hat. War diese Klatsche jetzt eine Quittung dafür?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie eine Quittung war, und ich glaube auch, dass sie eine sehr persönlich gemeinte Quittung für den Kandidaten war, der da angetreten ist. Ich würde aber insgesamt uns alle aufrufen, ich sage mal so ein bisschen auch in der Bewertung dieses Vorgangs, die Kirche im Dorf zu lassen. Ich würde sozusagen vielleicht nochmal mit der Überschrift beginnen, herzlich willkommen im polarisierten Mehrparteiensystem. Und ich glaube, das, was wir jetzt heute erlebt haben, ist für uns ein historischer Vorgang. Ich habe gerade schon erste Tickermeldungen gesehen, politisches Beben, weil es sowas in der Nachkriegszeit noch nie gegeben hat, dass im ersten Wahlgang in polarisierten Mehrparteiendemokratien ist das, ich will nicht sagen normaler Vorgang, aber sozusagen die ticken halt anders. Und was wir uns klarer machen müssen, ist, dass wir ein wirklich neues Parteiensystem haben. Dass dieses neue Parteiensystem anderen Regeln, anderen Logiken, anderen Wettbewerbsdynamiken folgt als das alte. Und wenn wir immer mit den Kategorien und den Bewertungsdimensionen des Alten an das Neue herangehen, dann stehen wir immer vor historischen Beben. Also insofern, ich würde es gerne ein bisschen relativieren. Ja, es ist ein Fehlstart, aber ich erinnere daran, auch als auch jemand, der einen Fehlstart verursacht hat, kann auch Olympiasieger werden. Also von daher ist es jetzt auch noch nicht das endgültige Urteil über das Schicksal dieser Regierung. Ich glaube, dass das im zweiten Wahlgang korrigiert werden kann und dass Friedrich Merz sich diesen persönlich gemeinten Warnruf dann zu Herzen nehmen muss und sich eben um diejenigen bemühen muss, wahrscheinlich aus beiden Fraktionen, die ihm ihr Vertrauen, sozusagen, die ihm das Vertrauen nicht gegeben haben.
Frau Bender, ich möchte hier gleich mal eine Zuschauerfrage aufgreifen. Hier wird gefragt, hätte man es nicht erwarten können? Also wir erleben einen historischen Moment, dennoch vielleicht erwartbar?
Also es ist ja wieder eine Lehre, dass man die Dinge vom Ende her betrachten soll, den Morgen nicht vor dem Abend loben. Wir sind aber nach dem Zerbrechen der Ampel schon durch so viele Etappen gegangen, der Suche nach einem neuen Regierungsmodell, der Suche nach geeigneten Politikkonzepten, die die Wende einleiten oder fortsetzen wollen, die Scholz einmal begonnen hat. Wir sehen das Ausland, das permanent fragt, wann können wir uns zusammensetzen mit eurem neuen Kanzler. Wir leben in einer sehr, sehr ungewissen Situation, sowohl aufgrund, wie der Kollege gesagt hat, der neuen Konstellation im Wahlsystem und im Bundestag und so, aber auch natürlich in unserer Gesellschaft und darüber hinaus eben weltpolitisch, europapolitisch und Europa. Das transatlantische Verhältnis, da sind dringend Handlungen erfordert. Und ich habe mich nun wirklich schon darauf vorbereitet, hier zu gratulieren. Und bitte entschuldigen Sie, dass ich emotional bin. Ich brauche auch als Wissenschaftlerin ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten, denn es lässt doch auf eine ganz große Problematik unserer Gesellschaft, unserer politischen Kultur, wirft es den Blick, dass nämlich Kompromisse und Konsens sehr schwierig geworden ist. Und ich würde sagen, wenn man jetzt einmal ohne die Lagerbildung auf das, was Merz in letzter Zeit geleistet hat, wenn ich die 144 Seiten Koalitionsvereinbarung mir ansehe, da ist ja wirklich für jede Richtung ist da etwas drin. Und das mag natürlich den einen wieder nicht in die eine Richtung, in das Nationalkonservative, und den anderen nicht in die linke Richtung genügend drin sein. Aber wir stehen in einer Situation, in der wir wirklich wieder einen Hand handlungsfähig werden. Und das habe ich auch gemerkt in dieser Übergangszeit. Deutschland war nicht handlungsfähig. Nicht Scholz konnte noch für Deutschland sprechen und auch nicht die neue, also die, das neue Personal. Ich möchte trotzdem hinzufügen, auch ich muss mich beruhigen. Es war eine demokratische Wahl und eine demokratische Wahl kann ausgehen.
Das ist absolut legitim.
Es ist legitim, so abzustimmen.
Ja, vielen Dank. Dazu gibt es auch eine Publikumsfrage. Herr Florak, die möchte ich gleich mit in die nächste Frage an Sie einbinden. Und zwar, ist das jetzt ein normaler demokratischer Prozess? Die Abgeordneten sind nur ihrem Gewissen verpflichtet, können natürlich in einer solchen Frage auch stimmen, wie sie möchten. Dennoch kommt hier auch die Sorge nach dem zweiten Wahlgang schon auf in den Publikumsfragen, nämlich könnte das jetzt dazu führen, dass sich die AfD wie in Thüringen damit brüstet, den Kanzler mitgewählt zu haben?
Also wir sind ja nicht im verfassungsrechtsfreien Raum bei dieser Angelegenheit. Ja, das Grundgesetz sieht jetzt ein Verfahren vor. Wir sehen, es gibt 14 Tage Zeit für einen zweiten Wahlgang, in dem man wieder die absolute Mehrheit erreichen muss. Es gibt auch die Möglichkeit eines dritten Wahlganges. Danach würde möglicherweise der Bundespräsident in Aktion treten. Der Überraschungseffekt liegt darin, dass wir keine historische Erfahrung damit haben, aber wir haben keine rechtsfreie Lage oder großartige Unsicherheit. Insofern, glaube ich, kann man das schon mal entdramatisieren. Und ich finde das zusammengenommen, was Frau Bender und Herr Bergkamp auch gerade gesagt haben, ist doch eigentlich interessant, dass wir auf der einen Seite sozusagen, ich nenne es jetzt mal bewusst ein bisschen flapsig, den Drama-Queen-Modus erleben. Ja, wir machen es sozusagen unter Monsterkrise und Zusammenbruch des Systems nicht mehr. Und gleichzeitig erleben wir die paradoxe Situation, dass sich bei dieser politischen Versuchsaufstellung wir uns alle an so etablierte Fahrtabhängigkeiten und gelebte Muster klammern und uns wundern, wenn es den kleinsten Fahrt, die ganze kleinste Fahrtabweichung gibt. Ich will zwei Beispiele nennen, um es zu illustrieren. Die Erleichterung am Wahlabend, dass jetzt endlich wieder ein Zweierbündnis möglich ist und wir zu stabilen Verhältnissen zurückkehren, ist die alte bundesrepublikanische Erzählung von, wie schön das früher mal war. Ja, also das ist sozusagen, wir haben es sozusagen internalisiert, dass diese Art von Stabilität schon dann in die Bredouille gerät, wenn es ein Dreierbündnis braucht. Und die Ampel war sozusagen der Sargnagel in neue Dreierbündnisse. Und da hat Herr Ferkamp ja zu Recht gesagt, wenn wir mal über unsere Landesgrenzen hinausschauen, werden sich einige verwundert die Augen reiben und sagen, Leute, bei uns dauert es Monate oder wir bekommen gar keine stabilen Mehrheiten zusammen. Entdramatisierung wäre eigentlich angezeigt. Und das Zweite, das prägt ja jetzt auch den heutigen Tag, ist total interessant. Wir haben internalisiert auch die Vorstellung der starken Kanzlerdemokratie. Da kommt jetzt sozusagen der Ersatzkaiser, der jetzt hier den Kanzler spielt. Und das hat sich doch eigentlich schon mit Olaf Scholz erledigt. Denn auch die Kanzlerschaft Scholz war doch eigentlich davon geprägt, dass es der Kanzler war, der das geringste elektorale Mandat jemals eines Kanzlers bekommen hat, mit einem damals schon schwachen SPD-Ergebnis. Und die Tatsache, dass ein Kanzler durchregieren kann, doch unter Druck geraten ist. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei Friedrich Merz angekommen, denn er ist so aus meiner Sicht in den letzten Monaten auch sozusagen der Apologet dieser alten Kanzlerdemokratie westdeutscher bundesrepublikanischer Schule gewesen und hat ja zum Teil auch mit der Abstimmung im Bundesrat so eine Art Mini-Trump präsentiert. Ja, also ab Tag 1 werde ich und überhaupt keinen Konsens. Völlig ungeachtet der Tatsache, dass er natürlich nicht in dieser Position sein wird, selbst wenn er gewählt worden wäre. Und ich glaube, dass er dafür auch in Teilen die Quittung heute bekommen hat, sowohl von eigenen Leuten als auch von der SPD, weil das Signal, dass er sozusagen nicht Trump-artig mit Dekreten ab Tag 1 durchregieren kann, hat er ja spätestens jetzt präsentiert bekommen durch diese Schockwelle im gescheiterten ersten Wahlgang.
Christian, also, vielleicht noch kurz dazu diese Publikumsfrage, nämlich war das nicht die einzige Möglichkeit, um den Frust auszudrücken über diese Neuauflage der schwarz-roten Koalition?
Ja, also das teile ich nicht. Also zumindest für die SPD-Abgeordneten kann das eigentlich nicht gelten, weil ich meine, die hatten eine Abstimmung in ihrer Partei. Die haben eine Mitgliederbefragung gemacht. Klar, wäre es für Friedrich Merz auch besser gewesen, hätte er das auch gemacht als Ventil. Einerseits. Andererseits, ich finde das Argument, naja, überall anders läuft es auch nicht besser und deshalb dürfen wir uns hier nicht mehr drüber aufregen, wie es hier läuft. Ich halte das für ein total fatales Argument. Ich habe es ein bisschen verkürzt wiedergegeben, ich gebe zu, aber es geht doch nicht darum zu sagen, naja, wir müssen uns halt hier an neue Gegebenheiten gewöhnen. Ich kann das ja verstehen, wenn es von vornherein keine Mehrheit gegeben hätte und man hätte irgendeinen Weg finden müssen. Alles gut. Wir reden aber jetzt darüber, dass hier Abgeordnete aus der Mitte der Volkspartei, aus der Mitte auch der Union, die sich immer wieder hinstellt und sich als Hort der demokratischen Stabilität geriert, dass aus dieser Mitte heraus sowas passiert. Und das ist das, was ich kritisiere. Das hat gar nicht damit zu tun, dass man sozusagen sagt, man müsse sich jetzt mal dran gewöhnen, dass es andere Konstellationen gibt. Naja, was haben wir denn für eine andere Konstellation? Es ist doch nicht so, dass dieses Parlament plötzlich bunter geworden ist. Dieses Parlament ist um sogar eine Farbe ärmer geworden, um eine gelbe Frage. Also es geht ja gar nicht darum, dass wir eine neue Diversität haben, eine neue Vielfalt, mit der man mit wechselnden Mehrheiten und so weiter agieren müsste. Das ist ja gar nicht der Fall. Mal abgesehen davon, wir haben ein Dreierbündnis. Das ist für mich ganz klar ein Dreierbündnis. Die CSU ist in Bayern die haben eine Fraktionsgemeinschaft. Aber man sieht ja schon am Binnenfeld, überall taucht Friedrich Merz mit auf. Das ist sogar das schwierigere Dreierverhältnis als in einer Konstellation mit einem klaren Dreierverhältnis. Also ich finde schon, das ist ein historischer Moment, den wir heute erleben. Und wir kommen aus einer anderen Tradition. Ja, jetzt kann man sagen, Traditionen verändern sich, sehe ich total. Aber die anderen Länder jetzt in Europa, nehmen wir Italien oder auch Frankreich, die haben traditionell größere Schwierigkeiten, immer mal wieder Regierung zu bilden. Nehmen wir Belgien. Das ist ja kein neues Phänomen, dass dort es dauert, bis Regierungen gebildet werden. Für uns hier, wo wir auch aus einer anderen Mentalität herauskommen, ist das schon ein sehr einschneidender Moment, den wir erleben. Und den darf man, glaube ich, auch als solchen bezeichnen und als solchen einordnen. Und ich halte es einfach für ein Stück wirklich schwierig, in Sonntagsreden sich so hinzustellen und dann im Parlament so abzustimmen.
Also ein Teil der Wähler, die rechts von der CDU wählen, wählen sie ja ganz offen deshalb, weil sie sagen, die Kräfte der Mitte sind nicht regierungsfähig. Exakt. Und das ist ein ganz großes Problem. Jetzt war die Chance da. Mit dem Vorliegen dieses Koalitionsvereinbarung, ja, da hat sich aber auch ein Stimmengewirr bis heute Morgen, als ich den Fernseher angeschaltet habe, höre ich, was alles fehlt. Ja, hätten Sie sich jetzt noch ein halbes Jahr hinsetzen sollen, um diesen gewünschten, jetzt mal ein Ausdruck von Max Weber, gesinnungsethisch richtigen Kurs zu bestimmen. Es geht, dass wir handlungsfähig sind. Unsere Wirtschaft hat nicht die Zeit, um Wachstum zu generieren, bis ein weiteres halbe Jahr zu warten. Und wir wissen ja nicht, Merz, der hat einiges hinter sich. Er liest ja wahrscheinlich auch Zeitungen. Er hört diese permanente Kritik. Er hat zweimal sich um den Parteivorsitz beworben. Er hat viel hinter sich. Wissen wir jetzt, wie er sich danach entscheidet? Wissen wir das?
Also was man zumindest hört, das kann man sagen, dass er sehr entschlossen ist, auch in den zweiten Wahlgang zu gehen, weil das ist ja, gehört ja dazu, zu einem zweiten Wahlgang. Und man muss vielleicht auch nochmal sagen, die genauen Beweggründe, warum das jetzt so passiert ist, kennen wir natürlich nicht. Dafür ist es eine geheime Wahl und das ist auch gut so. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben es ja nicht nur mit Merz zu tun, wir haben es auch mit völlig neu aufgestellten Fraktionen zu tun. Das heißt, da sind Leute drin, die in Teilen auch denen, die schon länger dabei sind, unbekannt sind. Wir haben es mit neuen Fraktionsführungen zu tun. Es ist auch eine Niederlage für Jens Spahn, der die Unionsfraktion demnächst führen will. Also und da gehört natürlich noch sehr viel dazu. Am Ende ist es aber so, es geht trotzdem mit Friedrich Merz nach Hause, weil er sollte heute gewählt werden.
Auf die Personalie Jens Spahn werden wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Herr Fehrkamp, ich möchte noch mal auf die Rolle der AfD zurückkommen. Die haben wir gerade nur touchiert. Es gibt mehrere Szenarien, die vorstellbar wären. Zum Beispiel das Thüringen-Szenario, dass die AfD sich in einem zweiten Wahlgang damit brüstet, den Kanzler gewählt zu haben. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Ja, das halte ich durchaus für wahrscheinlich, dass die AfD tut ja alles, was dem System schadet, was den anderen Parteien schadet, die verhält sich sozusagen offen Demokratie und Institutionen feindlich. Das haben wir in Thüringen gesehen, das haben wir auch im Bundestag häufig schon gesehen. Deshalb würde ich durchaus erwarten, dass die dann mit so einer Rhetorik kommen. Aber sozusagen, das würde ich jetzt auch nicht, ich meine, das ist eben auch ein normales Geschäft. Das ist letztlich Resultat aus der Tatsache, dass wir den Bundeskanzler in geheimer Abstimmung wählen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich meine vorhin. Ne? Wir haben überhaupt noch nicht angefangen, unsere parlamentarischen Institutionen auf diese neue Welt des polarisierten Mehrparteiensystems einzustellen. Eine Maßnahme, die aus der Politikwissenschaft schon mehrfach vorgeschlagen ist, ist eben von geheimen Wahlen zu offenen Abstimmungen überzugehen. Das wäre ja durchaus eine Alternative, dass der Bundeskanzler in offener, namentlicher Abstimmung gewählt wird. Man könnte das sozusagen auch Parlamentarismus theoretisch sehr gut begründen, warum man das offen und nicht geheim machen sollte, weil erst die geheime Wahl ja sozusagen jedem Einzelnen, ne, die Möglichkeit gibt, sein Mütchen zu kühlen bei bestimmten Abstimmungen und nachher auch solche Mythen in die Welt zu setzen, wie das die AfD wahrscheinlich jetzt schon wieder tun wird. Ne? Mhm. Also ich finde, das wäre beispielsweise ein institutioneller Reformvorschlag, den ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass man in Zukunft solche Wahlen offen und nicht mehr geheim macht im Deutschen.
Ja, das ist eine interessante Idee und passt ja auch gut in die aktuelle Debatte darum, wer waren denn eigentlich die Abweichler? Ja. Herr Florak, wir haben im Chat schon
Wollen
die Frage...
Wollen wir die jetzt an Pranger stellen?
Nein,
das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also geheime Wahlen, das ist eine Errungenschaft, an der ich persönlich festhalten möchte, um jeden Preis.
Ich glaube, man könnte in beide Richtungen argumentieren. Also ich sehe auch ein Argument, nein, keine Sorge, soll ja eine Diskussion sein, ein Argument für die geheimen Wahlen. Herr Florak, eine Frage aus dem Publikum lautete schon, droht jetzt vielleicht eine Spaltung der Unionsparteien in einen Flügel, der vielleicht, wie es der neue Fraktionsvorsitzende Jens Spahn neulich schon vorgeschlagen hat, stärker in Richtung einer zumindest formalen Zusammenarbeit mit der AfD geht und ein anderer, der die Brandmauer um jeden Preis aufrechterhalten will?
Ich versuche es mal indirekt zu beantworten, indem ich so eine Partei als Ein-Parteien-Koalition beschreiben würde. Das sind doch eigentlich Parteien. Das sind ja schon in sich Koalitionen. Und wir haben ja eben schon angetippt, dass Sie haben ja das Argument gemacht, das ist eigentlich faktisch eine Dreier-Koalition, weil die CSU auch noch mit an Bord ist. Und so könnten wir den Blick ja weiten. Das ist sozusagen das Wesen der Volksparteien, dass sie schon alleine so heterogen sind, dass sie im Prinzip intern Koalitionsformate bilden. Und das hat ja manchmal auch in der Geschichte der Bundesrepublik dafür gesorgt, dass manche Stoßseufzer der Erleichterung ausgestoßen haben, dass sie Gott sei Dank noch einen kleineren Koalitionspartner hatten und nicht alleine mit ihren Parteifreunden regieren mussten. Also Frau Merkel wird 2013 sehr erleichtert gewesen sein, keine absolute Mehrheit erzielt zu haben. Das wäre für sie möglicherweise ganz schön schwierig geworden. Und das, glaube ich, erklärt ein bisschen auch vielleicht das Ergebnis, ohne dass wir genau wissen, was dahinter steckt. Wir können weder sagen, ob es die SPD mit verursacht hat oder die Union oder beide gemeinsam. Aber ich finde, es gibt doch ein paar Indizien, die dafür sorgen, dass Friedrich Merz sich einen Teil dieses Problems doch auch selber eingebrockt hat. Und dass er auch mitschuld ist daran, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit eher gestiegen ist, dass bei knappen Mehrheiten, wir reden über 12 Stimmen, die er über den Durst hatte mit dieser Koalition, dass es gefährlich werden konnte. Und ich weise nochmal zurück in die letzte parlamentarische Woche, die Abstimmung, die er vom Zaun gebrochen hat, wo es um die Diskussion der gemeinsamen Abstimmungslage mit der AfD gegangen ist. Und zwar von beiden Seiten. Friedrich Merz hat aus meiner Sicht eine strategische Fehlleistung sondergleichen hingelegt mit dieser Situation, denn er hat auch bei dieser Abstimmung in der eigenen Fraktion, in der alten Fraktion, Mitglieder seiner Parteienfamilie in eine Solidarität gezwungen, in die sie wirklich gezwungen werden mussten. Haben viele die Hand gehoben oder abgestimmt, vielmehr bei der namentlichen Abstimmung, wider ihres Gewissens eigentlich. Ja, das gehört dazu. Das ist sozusagen der eine Dreh. Und die strategische Fehlleistung, dass am Ende nach diesen aufgeregten 3 Tagen am Montag wir alle aufgewacht sind und das eigentlich null Konsequenz gehabt hat, außer großer Aufregung, aber keiner nennenswerten realpolitischen Veränderung, ist eine Hypothek, die er schon mit in die Wahl reingeschleppt hat. Zweiter Punkt, er hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Er hat unmittelbar nach der Wahl das Festhalten der Schuldenbremse beerdigt. Ein fiskalischer Drahtseilakt für ihn als Parteiführung, das hat er ja auch im Gepäck. Und dann kommt als letzter Punkt bei der Union noch dazu, dass natürlich die Frage der Kabinettsbespielung nicht ganz unerheblich ist. Die CDR haben wir gehört, die haben protestiert, haben gesagt, der Arbeitnehmerflügel ist hier gar nicht repräsentiert. Da werden auch einige enttäuscht sein. Und so könnten wir noch ein paar andere Beispiele finden. Und die SPD hat das Gleiche in gewisser Weise auch getan. Lars Klingbeil hat eine Diskussion mit seiner Co-Vorsitzenden laufen lassen, jetzt über Tage und Wochen hinweg, die auch Frau Esken beschädigt zurücklässt und auch die Führungsfähigkeit von Lars Klingbeil in Zweifel zieht. Die Diskussion über seinen Anstreben des Fraktionsvorsitzes bei dieser Wahlniederlage. Das trägt die SPD sozusagen als Hypothek mit sich rum. Und insofern, glaube ich, gibt es ein paar ganz praktische handwerkliche Erklärungsmuster, von denen wir zumindest annehmen können, dass sie mit reingespielt haben, ohne dass wir am Ende genau wissen, was hat jetzt konkret bei welchen Abgeordneten den Ausschlag gegeben. Und vielleicht letzter Satz noch, es gibt ja auch vielleicht eine eigene Dynamik, weil wenn jemand mit dem Gedanken gespielt hat, seine Zustimmung zu versagen heute im ersten Wahlgang, dann wird das ja nicht sein, wo man hausieren geht, auch nicht in der eigenen Fraktion, wo man keine Mitwisser einbindet. Und so gibt es ja auch so eine Art Kollektivierungsproblem, ja, zu sagen, naja, auf mich kommt es im Zweifelsfalle nicht unbedingt an und vielleicht, wir haben 12 und die anderen werden schon diszipliniert sein. Vielleicht werden sich einige derjenigen, die jetzt mit Nein gestimmt haben oder sich enthalten haben oder gar nicht hingegangen sein zur Wahl, das haben wir ja auch gesehen bei den Zahlen, dass die sich vielleicht auch verwundert die Augen reiben und sagen, ups, so habe ich es eigentlich nicht gemeint.
Christian Trittbar, wie geschwächt ist Friedrich Merz denn jetzt? Hier wurde schon die Frage gestellt, ist es vorstellbar, dass die Unionsparteien neuen Kanzlerkandidaten aufstellen?
Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich wüsste auch gar nicht, wer das sein soll. Also natürlich ist er geschwächt, auf jeden Fall. Also ich meine, er ist ja sowieso schon nicht mit einer großen, mit einem großen Rückhalt da reingegangen. Wir haben gerade Argumente gehört, was schwieriger ist. Die Wahl ist schon mal nicht so ausgegangen, wie sie eigentlich aus der Perspektive der Union hätte ausgehen sollen. Er hat in den Koalitionsverhandlungen nicht immer eine glückliche Figur gemacht. Er hat jetzt ein okayes Kabinett. Ich glaube, das war irgendwie in Ordnung. Da sind natürlich auch Leute nicht berücksichtigt worden. Aber er hat auch in der Bevölkerung nicht das Vertrauen. Ne? Die jüngsten Umfragen zeigen ja ganz klar, so viel trauen die Menschen Friedrich Merz nicht zu. Immerhin ein bisschen mehr als Olaf Scholz. Aber gerade im Vergleich natürlich mit seiner großen Vorgängerin ist das schwierig. Und jetzt mit so einem Ergebnis, mit so einer Hypothek, wo er ja bei jeder Wahl ist, es geht ja nicht nur um die Wahl des Kanzlers. Diese Mehrheit braucht er immer wieder, wenn er Gesetze durchbringen will. Und er kann sich einfach da jetzt nicht drauf verlassen. Und wenn man jetzt sieht, die ersten Stimmen, die jetzt kommen, naja, also in unserer Fraktion war es nicht. Sagen beide unisono. Ja. Das heißt, Misstrauen ist gesät, die Frage des Vertrauens ist nicht richtig da. Er geht definitiv massiv geschwächt rein. Und die internationale Perspektive haben wir noch gar nicht diskutiert. Ich habe vorhin gesehen, das hat nicht lange gedauert, dass die New York Times das gepusht hat. Nicht, weil die so interessiert sind an Deutschland, sondern weil natürlich klar ist, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Der fliegt nicht heute oder morgen nach Paris oder nach Polen. Genau. Das dauert. Die reiben sich verwundert die Augen. Auch dort muss er das Vertrauen, was damit kaputt gegangen ist, erst wieder aufbauen. Er muss ja sowieso erstmal beweisen, dass er es kann. Also für ihn ist das auf jeden Fall eine Hypothek.
Darf ich gerade sagen, ich hatte, bevor diese Abstimmung stattfand, noch das Bild, der stattliche Friedrich Merz steht im Oval Office, steht dem James David Vance gegenüber und der wiederholt nochmal seine Zustimmung, was für eine tolle Partei die AfD doch ist und wie hier bei uns die Institution des Verfassungsschutzes damit umgeht. Ich glaube, der liebe Friedrich Merz hätte diesen Vance doch schrumpfen lassen. Das kann er. Ich wüsste nicht, wer das noch so richtig hinkriegt. Aber es ist doch wichtig. Es ist doch wichtig, dass das transatlantische Bündnis mit Figuren wieder in eine richtige Richtung, auch im Hinblick auf die Entwicklung des russischen Angriffskriegs gebracht wird, Stabilität schafft und Gemeinsamkeit. Also, und ich, das wäre ja sein großes Fund gewesen, wenn ich mal mir so erlauben darf, was mir so diese Figur Friedrich Merz sagt. Er ist sehr verwurzelt in seiner Heimat. Er repräsentiert dort ein Bürgertum, was sowohl vor Ort engagiert ist, als aber auch offen. Er ist also nicht nationalkonservativ oder zu links oder so. Er ist also diesen Positionen gegenüber. Da lässt er sich einfach nicht einordnen. Er ist aus regional verwurzelt international fähig zu kommunizieren. Das ist in Deutschland auch eine gewisse Tugend. Und das ist ein Politikertypus, den wir eher wenig hatten, in der Ampel nun überhaupt nicht. Und der auch, der irgendwie fremd vielen erscheint. Und gerade diese Kombination, die entspricht aber auch der deutschen Demokratie mit ihren föderalen Wurzeln. Darf ich noch eine Sache sagen? Kurz. Bei den die Kritiken. Ja, dieser Plan, da ist wieder Parteienproporz mit allen Untergruppen dargestellt worden im Personalspiegel. Aber das ist nicht der Fall. Es ist auch das Föderale, dass nicht nur Berlin, sondern Deutschland ist eben rekrutiert für eine gute Regierung, um auch sozusagen sich dort wieder zu verankern. Eben auch die Länder, die Regionen und diese regionale Internationalität, die ist eben bei uns selten. Entweder ist einer regionalspießig oder er tanzt, er ist hip. Ja, und das ist eben ich bin kein CDU-Mitglied, nicht, aber das sehe ich bei ihm und das halte ich für sehr wichtig. Und auch im Hinblick auf, dass der AfD keine Stimmen zugetragen werden, denn sie hat schon einen Schwerpunkt in der Region. Jetzt bin ich ruhig.
Herr Fehrkamp, Sie haben das gerade auch in Ihrer Studie analysiert. Sie sagen, dass das neue Koalitionsprogramm weniger ambitioniert und weniger klar ist als der Koalitionsvertrag. Wir haben gerade darüber diskutiert, Friedrich Merz geht extrem geschwächt, national wie international, jetzt in die nächsten Tage. Was bedeutet das? Wie geht es jetzt weiter?
Also ich glaube, man muss es vielleicht noch mal ein bisschen so sortieren, was die Dramatik des Tages angeht. Dramatisch ist es für Friedrich Merz. Also Friedrich Merz hat jetzt noch einen Schuss. Wenn der im zweiten Wahlgang nicht gewählt wird, dann war es das. Für den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, ich kann mir nicht vorstellen, dass er als Person in den dritten Wahlgang geht. Und natürlich wäre das ein dramatischer Vorgang. Aber, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, Friedrich Merz ist nicht die letzte Patrone der deutschen Demokratie. Ich habe im Kommentar im Tagesspiegel ja vor zwei Wochen geschrieben, wenn Merz mit der Regierungsbildung scheitert, dann versucht es eben Henrik Wüst oder Daniel Günther. Und wenn der CSU das nicht gefällt, naja, es gibt auch eine parlamentarische Mehrheit der Grünen, der CDU und der SPD. Also es gibt in diesem parlamentarischen System noch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich wehre mich einfach dagegen, das jetzt so stark zu dramatisieren, dass der Kanzlerkandidat Friedrich Merz, der von Anfang an umstritten war, der in seiner eigenen Partei auch drei Wahlgänge gebraucht hat, ne, um zum Parteivorsitzenden gewählt zu werden, dass das jetzt die letzte Patrone der deutschen Demokratie ist. Nein, das ist er nicht. Da würde man auch die Widerstandsfähigkeit und die Flexibilität unserer parlamentarischen Demokratie, finde ich, dramatisch unterschätzen. Aber sozusagen, wenn Sie noch mal fragen, wie es jetzt weitergeht, ich denke, und das wäre auch meine Empfehlung, diesen zweiten Wahlgang jetzt wirklich möglichst zügig zu machen. Also entweder noch heute, ich glaube, das wäre auch möglich, wird, glaube ich, auch im Hintergrund noch diskutiert, oder spätestens morgen, wie ich diesen zweiten Wahlgang zu machen. Und dann weiß Friedrich Merz über seine, dann ist über die Zukunft von Friedrich Merz entschieden. Ja. Und wenn es im zweiten Wahlgang auch nicht klappt, dann bekommen wir sozusagen eine offene Situation. Aber nochmal, wenn es für Merz im zweiten Wahlgang nicht reichen sollte, ist das auch noch nicht das finale Aus der schwarz-roten Regierungsmehrheit. Ja, also das ist durchaus denkbar, dass man dann mit einem anderen Kanzlerkandidaten ins Rennen geht. Und ich will das weder empfehlen, noch will ich es übermäßig verharmlosen. Natürlich sind das sozusagen gewichtige Vorgänge, die wir da sehen. Aber ich finde eben auch, dass man diese Mechanismen der parlamentarischen Demokratie auch nutzen muss. Ja? Und dass man da nicht mit zu starren Vorstellungen und mit zu starren Maßstäben immer dran gehen muss. Und wenn das so nicht läuft, dann ist sozusagen Chaos. Nein, die Alternative ist nicht Chaos. Und nochmal, wenn Friedrich Merz es nicht schafft, eine Kanzlermehrheit im Deutschen Bundestag zu bekommen, dann bin ich überzeugt davon, dann wird es ein anderer CDU-Kandidat versuchen. Und dann vielleicht.
Vielleicht noch zu dir dazu. Hier wird im Chat schon über Neuwahlen diskutiert. Wäre das aus seiner Sicht auch ein gangbarer Weg?
Also ich bin total bei Ihnen. Natürlich ist Friedrich Merz nicht die letzte Patrone der deutschen Demokratie. Also da wären wir schon ganz, ganz viele Schritte weiter. Das sehe ich ganz genauso. Es gibt viele, viele fähige Politiker auf vielen Seiten, die viele Dinge auch noch gut tun können. Das sehe ich genauso. Die Verfassung gibt viele Möglichkeiten vor. Die politischen Mehrheiten, wie sie da sind, geben viele Möglichkeiten vor. Ich halte nur sozusagen, oder anders ausgedrückt, ich traue im Moment wenigen zu aus dieser Situation, weil Politik ist da manchmal auch ein bisschen emotional. Politik ist eben nicht im luftleeren Raum. Und ich kann mir im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, total schwer vorstellen, wenn Friedrich Merz das Ding nicht schafft und im zweiten Wahlgang scheitert, sehe ich genauso, wird er nicht in den dritten Wahlgang gehen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, der Druck wird so groß sein, dass dann eben nicht einfach ein Hendrik Wüst um die Ecke kommt oder ein Daniel Günther, der wahrscheinlich sogar noch am allerwenigsten, und sagt, na gut, dann mache ich das jetzt, versuchen wir es halt mal. Weil erstens passiert ja Folgendes. Der Koalitionsvertrag muss möglicherweise komplett neu verhandelt werden. Weil es einfach Zeit kostet, Zeit, die Deutschland eigentlich nicht hat. Weder international noch wirtschaftspolitisch. Und es kann so ein massiver Druck entstehen, dass wir am Ende dann doch bei Neuwahlen sind. Und dann haben wir ein Problem. Da bin ich ziemlich sicher. Weil in einer Neuwahlsituation aus dieser Lage heraus wird dazu führen, dass eine AfD da gestärkt rausgeht. Das heißt genau, auch noch nicht das Ende der Demokratie.
Ich glaube, wir sind uns ja an dem Punkt einig, dass die normale Reaktion auch auf ein Scheitern im zweiten Wahlgang eben nicht Neuwahlen sind. Es gibt keinerlei Automatismus.
Nein,
es
ist kein Automatismus.
Neuwahl. Und ich bin mir auch sicher, dass der Bundespräsident, genau wie er das 2017 nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen gemacht hat, sagen wird, nein, es gibt in diesem Parlament vielfältige Mehrheitsmöglichkeiten. Es hängt nicht an einer Person. Und ihr seid gewählt und ihr seid dafür verantwortlich, eine stabile Regierung zu bilden. Also tut das jetzt auch. Und das ist dann genau die Dynamik in Richtung andere Lösungen finden. Aber nochmal, so weit sind wir ja noch nicht. Ja,
sehe ich genauso.
Ja, ich zweiten Wahlgang jetzt ja auch tatsächlich erstmal abwarten. Absolut.
Also das will ich auch nochmal sagen. Hätte ich aber vor dem ersten Wahlgang auch gesagt. Ich rechne nicht damit, dass das sich nochmal wiederholt, egal ob es jetzt morgen ist oder wann auch immer es ist. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber Sie haben selbst gesagt, wir leben in einer hochgradig dynamischen Phase. Es können Dynamiken entstehen, wo vielleicht wieder andere ihre Chance wittern. Genau aus dem Grund heraus. Ne? Und sagen, pass mal auf, wenn das scheitert, ist ja nicht automatisch Neuwahlen. Vielleicht können wir eine ganz andere Konstellation, die Partei woanders hinschieben. Also es gäbe auch gute Gründe, dass es scheitert. Aber ich kann mir es im Moment auch beim besten Willen nicht vorstellen.
Herr Florak, ich würde mit Ihnen gerne mal auf die Personalie Jens Spahn schauen. Er ist ja jemand, der in der Partei als sehr ambitioniert, aber auch als illoyal gilt. Seit gestern ist er der neue Fraktionsvorsitzende. Welche Rolle spielt er jetzt in der aktuellen Konstellation? Kann er Friedrich Merz stärken jetzt vor dem zweiten Wahlgang? Oder wird er zum Gegenspieler? Er hat sich ja durchaus immer wieder in den vergangenen Wochen auch gegen Merz positioniert.
Ja, wenn wir zurückschauen, war eigentlich die Aufgabe der Fraktionsvorsitzenden, insbesondere der Union, den Laden zusammenzuhalten für die jeweiligen Kanzler. Also Volker Kauder als prototypisches Beispiel, ja, der Zuchtmeister für Angela Merkel in der Fraktion, das ist die ihm zugeschriebene Rolle. Und damit bricht Jens Spahn, weil er ein anderer Typus ist, aber auch, weil es nicht seine Rolle ist. Und er hat ja auch eine Vorgeschichte. Also er hat auch um den CDU-Parteivorsitz gekämpft. Er hat sich dann irgendwann mit Armin Laschet verbündet, auch im Übrigen gegen Friedrich Merz. Insofern gibt es eine Vorgeschichte dieser beiden. Und es gibt möglicherweise auch, und das war ja eben auch schon angedeutet, den innerparteilichen Streit darüber, wie sieht eigentlich die Ausrichtung der Union als Volkspartei aus? Was für eine Art von Kurs wollen wir eigentlich einschlagen? Und insofern ist Jens Spahn hier der Träger eigentlich multipler politischer Persönlichkeiten. Und wie er sich hier positioniert, werden wir dann vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen stärker rauskristallisieren können. Jetzt hat er einfach die zentrale Aufgabe, die Fraktionen zu versammeln. Denn wenn es ihm nicht gelingen sollte, mindestens mal glaubhaft zu versichern, und das kann eigentlich am Ende auch nur der zweite Wahlgang dokumentieren, der dann für Friedrich Merz gut ausgehen, dass er in der Lage ist, auch den Zuchtmeister zu geben und die Fraktion auf Linie zu bringen, dann ist er natürlich auch persönlich geschwächt. Dann ist es auch ein Misstrauensvotum gegenüber seiner Führungsrolle, die hier mit reinspielt. Und trotzdem beschleicht mich, mein Ausgangsargument war jetzt kein normatives Argument zu dem Vergleich, sondern es war ein empirisches in der Beobachtung. Und ich bin gerade noch über das gestolpert, was Herr Tretbar gesagt hat, mit was wir uns nicht vorstellen können. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Art von, ich schreibe es Ihnen jetzt nicht persönlich zu, ich nehme nur den Begriff sozusagen auf, diese Art von politischer Vorstellungsarmut im Berliner Politikbetrieb ist Teil des Problems aus meiner Sicht. Weil wir uns die ganze Zeit Dinge nicht vorstellen können, bis sie 3 Minuten später passieren. Wir können uns auch nicht vorstellen, dass die USA die NATO verlassen. Wir können uns nicht vorstellen, dass J.D. Vance eine usurpatorische Diktatorenrede bei der Münchner Sicherheitskonferenz hält. Wir können uns nicht vorstellen, dass Donald Trump heute Zelensky aus dem Weißen Haus wirft und ihn morgen hofiert. Das ist doch keine Frage der Vorstellungswelt. Ich finde, es ist eine Frage auch der Eingefahrenheit, der begrenzten Vorstellungslagen, sich auf veränderte gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen einzustellen. Und ich finde, da liegt die strategische Fehlleistung eines Teils dieses Betriebes. Und ich glaube, der schlimmste Faktor, der es sozusagen dann ganz dramatisch macht im Sinne einer Demokratiegefährdung, ist, dass wir uns dann immer noch unter dem Damoklesschwert der AfD bewegen und alles dann daraufhin gepolt wird, was heißt das für die AfD? Ja, in der Tat heißt es das für die AfD, aber sie braucht ja seit Jahren nicht mitzuregieren, weil wir die ganze Zeit über jedes Stöckchen springen, die gleichen Reizreaktionsschemata funktionieren und wir auch jetzt schon wieder so ein bisschen, jedenfalls nehme ich so einen Teil der Kommentierung wahr, die Frage jetzt nicht diskutieren im Sinne von, wie gelingt es jetzt eigentlich, eine reale Mehrheit im Parlament auch zu einer politischen Mehrheit werden zu lassen, sondern wir wird auch gleich wieder angetippt, was heißt das für die Zukunft der Demokratie oder für die AfD? Und ich glaube, diese inhärente Schwäche eigentlich des Parteiensystems, das ist, was es eigentlich zu überwinden gilt. Und ich sehe auch da aus meiner Sicht den zentralen Dreh- und Angelpunkt zur Verteidigung der Demokratie, sich nicht so auf so normativ überhöhte Rückzugspositionen zu beziehen und die ganze Zeit zu deklarieren, was jetzt angeblich nicht geht und nicht vorstellbar ist, sondern einfach auch handwerklich was dafür zu tun, dass man in diesen Lagen mehrheitsfähig ist. Und das ist die Währung, die politisch zählt. Politisch erfolgreich ist man nur, wenn man in der Lage ist, Mehrheiten zu organisieren. Und bisher, das gehört auch dazu, hat Friedrich Merz noch nie nachgewiesen, dass er in der Lage ist, Mehrheiten zu organisieren. Er hat mehrere Anläufe gebraucht, um Parteivorsitzender zu werden. Er hat mehrere Anläufe gebraucht, um in der Partei zu reüssieren. Er ist sozusagen dann davongelaufen, als es ihm nicht gelungen ist, die Fraktion oder auch Angela Merkel zu überzeugen und so weiter und so weiter. Man sieht eigentlich da die mangelnde Fähigkeit, nicht die Regierungserfahrung, die Friedrich Merz mangelt, sondern seine Unfähigkeit, Mehrheiten zusammenzubekommen. Und ich glaube, das ist der Lackmustest, dem er jetzt eigentlich unterliegt.
Mhm. Frau Bender, direkt dazu,
ja,
dann Christian.
Aber der hat ja eine oder anderthalb, zwei Volksparteien, CSU, CDU, haben sich ja auf diesen Mann eingelassen. Es geht ja gar nicht darum, dass man nicht auch andere Modelle entwickeln kann. Ich hätte gern, dass die Ampel bis zum Ende gemacht hätte. Das wäre ein gutes Modell und dann wäre alles regulär abgelaufen und hätte eben auch Vertrauen in den politischen Betrieb, in die politische Kultur in Deutschland gestärkt. So ist das Glied, was in Ihren Aussagen für mich etwas unterbelichtet wird, ist der Bürger und die Bürgerin. Also die erwarten ja, dass jetzt mal Entscheidungen für ihre Wohnsituation, für in der Außenpolitik getroffen wird und, ja. Und also neues Modell, natürlich, also dass jeder wird sich... Keiner wird sich verweigern, wenn es im zweiten Wahlgang nicht scheitert. Und jetzt stecken wir den Kopf in den Sand. Nein, natürlich wird Deutschland ein neues Modell finden. Aber das geht nicht ohne wirkliche Nebenfolgen, mit Max Webers Verantwortungsethik zu sprechen. Nicht ohne Nebenfolgen geht das einher. Und die Forsa-Untersuchung hat ja von 12% Wähler, die durchaus noch bereit wären, die AfD zu wählen, falls es im Betrieb, im derzeitigen Betrieb nicht klappt. Ja, das heißt nicht, dass man alles da bin ich ganz dagegen, nur in Richtung auf die AfD entscheiden soll. Auf die Bürger und Bürgerinnen müssen wir da. Das ist ja unser Fokus.
Wenn ich da noch,
in
wenn Politik, ich da einmal einhaken
darf. Kein Selbstzweck, ja. Politik.
Wenn ich da einmal einhaken darf, weil das ist ja auch ein Argument, was man häufig hört. Dem würde ich aber schon entgegenhalten. Ich meine, woher kommt denn das polarisierte Mehrparteiensystem? Es kommt aus dem veränderten Wahlverhalten der Wählerinnen und Wähler. Das sind ja nicht die beiden großen Volksparteien selber, die gesagt haben, wir möchten jetzt nicht mehr sozusagen große Volkspartei sein, sondern das ist das Resultat von Wahlergebnissen. Das heißt, in dieser polarisierteren Vielfalt des Parteiensystems spiegelt sich natürlich auch eine neue gesellschaftliche Realität. Und deshalb finde ich den Verweis auf das, was die Bürgerinnen und Bürger angeblich wollen würden, den finde ich immer sehr schwierig, sehr pauschalieren. Das ist ja so ein bisschen sozusagen die Denkfigur, mit der die AfD häufig argumentiert. Sie tut so, als ob sie mit 20% die gesamte Bevölkerung repräsentiert. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wir sind eine sehr viel diversere und vielfältigere Gesellschaft geworden. Und das spiegelt sich eben auch in diesem neuen Parteiensystem. Und wir müssen lernen, mit dieser Vielfalt umzugehen.
Herr Verkamp, ich würde gerne kurz einhaken, weil es da eine Publikumsfrage auch direkt an Sie gab. Nämlich, halten Sie denn ein Fünftel der deutschen Wahlbevölkerung für gesichert rechtsextremistisch nach der neuen Einstufung des Verfassungsschutzes?
Nein, das halte ich nicht. Ich halte aber sozusagen einen guten Teil der Mandats- und Funktionsträger der AfD für gesichert rechtsextrem. Und man muss den 20% Wählerinnen und Wählern der AfD schon sehr klar sagen, sie nehmen das in Kauf. Also das heißt ja nicht, dass sie selber auch gesichert rechtsextrem sind, aber das sind Menschen, und das finde ich sehr, sehr beunruhigend, das sind Menschen, die sehenden Auges eine Partei wählen, die gesichert rechtsextrem ist. Und da hat jeder Wähler und jede Wählerin die eigene Verantwortung und sollte in den Spiegel schauen, ob das für unsere Demokratie der richtige Weg ist oder nicht.
Ich würde gerne zu zwei Punkten nochmal was sagen. Zum einen Vorstellungskraft, da bin ich total bei Ihnen. Natürlich ist es so, dass man immer wieder sich vergegenwärtigen muss, doch alles ist vorstellbar, alles ist denkbar. So, das ist total klar. Dieser Vorstellung entspricht ja aber auch einer Erwartung. Und ich glaube, eine Erwartung, die nicht nur wir hier als Politikjournalisten in Berlin haben, sondern das sehe ich schon auch so. Es gibt ja Umfragen, die auch zeigen, was ist eigentlich eine Erwartungshaltung an eine Regierung? Was ist die Erwartungshaltung an bestimmte Politiker? Und da ist schon die Erwartungshaltung, glaube ich, dass es jetzt mal schnell losgeht und dass man jetzt mal anfängt, bestimmte politische Inhalte umzusetzen. Da rede ich nicht von der Erwartungshaltung von AfD-Wählern, sondern, glaube ich, schon von einer großen Mehrheit in der Bevölkerung, die sagen, jetzt muss was für Wirtschaftswachstum getan werden. Es muss was getan werden. Wir können uns auf der internationalen Bühne, eben weil sich alles verändert, nicht noch länger quasi ins Abseits stellen. Und aus dieser Erwartung heraus, sage ich, muss es im Prinzip bei diesem zweiten Wahlgang klappen. Nicht, weil ich mir das gar nicht anders vorstellen kann, sondern das ist eigentlich eine Erwartung, weil wenn das nicht klappt, werden wir neue Konstellationen finden. Aber das wird Zeit kosten. Und zwar Zeit, die uns einfach verloren geht. Das ist auch nicht das Ende der Welt. Nichts ist das Ende der Welt. Aber ja, es ist trotzdem so, dass da einfach viel verloren geht. Und das ist etwas, was man einfach irgendwie auch berücksichtigen muss. Und das andere ist, nur ganz schnell noch, verändertes Wahlverhalten, ja, das stimmt, das ist aber ein bisschen Henne-Ei-Problem. Also woher kommt denn verändertes Wahlverhalten? Auf was basiert das? Das kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Das basiert ja auch auf sehr viel veränderter Wahrnehmung. Das muss ja nicht immer reale Wahrnehmung sein, aber Wahlverhalten ist ja nicht immer rational. Also ich glaube nicht unbedingt daran, dass Wahlverhalten sozusagen immer nur vom Homo economicus herkommt und man nur so eine Plus-Minus-Rechnung macht. Das ist viel Emotion, das ist ganz viel Wahrnehmung. Und da hat sich einfach was verändert, gerade im Blick auf Wahrnehmung von Politik, politischen Entscheidungen. Und da bist du wieder bei Verlässlichkeit. Und das ist ein Tag heute, der eben ein Beleg für eine gewisse Wahrnehmungsmöglichkeit ist, dass Politik nicht so verlässlich ist, wie sich das viele eben wünschen.
Herr Florak, ich würde gerne kurz in diesem Zusammenhang auch die Frage an Sie richten. Wie könnte denn jetzt ein Signal an die Bevölkerung aussehen, das aus dem Bundestag auch von Friedrich Merz kommt? Wir haben eine Zeit, in der viele Menschen sagen, dass sie verunsichert sind, dass sie Angst vor den globalen Krisen haben, die auch sehr gefrustet sind mit der Politik. Wie müsste die Botschaft lauten, um diesen Menschen zu zeigen, es wird jetzt weitergehen, haben Sie Vertrauen in unsere Demokratie?
Also das würde mich überfordern, die Antwort auf diese Frage zu präsentieren, weil das war ja schon im Wahlkampf die Versuchsaufstellung für alle Kandidaten, an der sie eigentlich gescheitert sind. Denn das zieht sich ja durch die demoskopischen Werte, dass dieses Unsicherheitsgefühl über verschiedene Politikfelder hinweg irgendwie so Spillover-Effektartig als Unsicherheitsgefühl sich ablagert bei äußerer Sicherheit, bei innerer Sicherheit, bei sozialer Sicherheit, bei wirtschaftlicher Sicherheit und genau dieses Sicherheitsversprechen irgendwie porös geworden ist. Und ich habe die Antwort nicht, ich will es ehrlich gesagt noch ein bisschen komplizierter machen, weil aus meiner Sicht das, was wir da präsentieren ist, oder was wir präsentiert bekommen, sozusagen das Wesensmerkmal von Politik ist. Sie muss nämlich die ganze Zeit aus Paradoxien Prozesse machen. Und auch ein Wesen der demokratischen Logik ist, dass es ein retardierendes, also verlangsamendes Momentum gibt. Und dass es gerade nicht schnell geht. Und dass es nicht handstreichartig von heute auf morgen den Schalter gibt, der umgelegt wird. Und ich glaube, dass das eigentlich sozusagen das Dilemmatische ist, dass hier auch politische Führung gefragt ist. Und wir haben verschiedene Ansätze präsentiert bekommen, mit denen Protagonisten versucht haben, diese Art von Paradox-Prozessgestaltung zu adressieren. Der Kanzler hat mal gesagt, also you'll never walk alone und eigentlich irgendwann im Zusammenhang, so im Halbsatz mal, auch wenn die Welt sich ändert, sie werden nicht so sehr so viel davon merken. Also das sozialdemokratische Kümmerer-Paternalismus-Theorem nenne ich es jetzt mal. Ja, er hat das versucht. Robert Habeck hat den nach vorne getragenen Zweifel präsentiert, also die Unsicherheit sozusagen auf der Vorderbühne bespielt. Und Friedrich Merz hat, ich habe es eben mal so genannt, er hat sozusagen den Mini-Trump gemacht. Er hat gesagt, wir spielen jetzt hier so ein bisschen Präsidentialismus und ab Tag 1 werde ich. Und eigentlich gehört dazu, dass sie alle drei auf unterschiedliche Art und Weise mit diesem Ansatz irgendwie gescheitert sind. Ja? Also nichts davon hat jetzt so gefruchtet, dass es so einzahlt, dass man ihnen diese Rolle abnimmt. Und das, glaube ich, dockt bei der Frage an der gesellschaftlichen Responsivität, die Herr Ferkamp angesprochen hat. Wir sind es ja sozusagen selber, die diese Erwartungen reinbringen. Und das Problem ist, glaube ich, in der gesellschaftlichen Lage, inklusive der dann zunehmenden politischen Probleme, die zu lösen sind, dass das Ausmaß und die Weite der Paradoxien eigentlich zugenommen hat. Wir uns aber selber als Wählerinnen und Wähler was in die Tasche lügen und behaupten, also wir sind ja völlig, wir können ja jede kognitive Dissonanz irgendwie heilen, aber ihr macht jetzt mal was draus. Und ich glaube, meine Antwort wäre mal, den Versuch zu machen, nicht sozusagen der ganzen Zeit diesem Theorem hinterher zu laufen, jetzt müssen wir schnell, wir kopieren den Modus, wir machen das, was ihr wollt, wir machen sozusagen was Apolitisches, sondern eine andere Note zu setzen. Vielleicht sich auch gegen so Dinge zu wenden, sagen, der Job der Politik ist, das Richtige zu tun. Das ist nicht der Job von Politik. Der Job ist auf Zeit, Mehrheiten zu organisieren, um Interessen auszugleichen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ansatz. Ich glaube, diese Art von Trial-and-Error-Modus, das meine ich mit, wir haben erlebt, Erwartungshaltungen brechen zusammen, der Gewissheitsschwund ist die normale Normalität. Wie gehen wir damit um? Wo ist eine neue Antwort darauf? Darauf warten, glaube ich, viele Wählerinnen und Wähler.
Trotzdem, ich kann immer nur wiederholen, die Bürger und Bürgerinnen warten auf Lösung. Herr Dobrindt hat angefangen, jetzt die Grenzkontrollen zu verstärken. Es ist ja zu erwarten, dass ein stärkerer Zustrom aus den südlichen Ländern auf uns zukommt. Da ist eigentlich rasch eine Lösung, human in jedem Fall. Aber gerade die muss ja verhandelt werden mit Polen, mit Frankreich. Erforderlich. Erste Schritte wollte er tun. Kann er das jetzt noch machen? Also wenn es jetzt eine Woche die Wahl, die zweite Wahlgang herausgeschoben wird. Es geht in der Politik
aber Frau Bender,
Verantwortungsethik und Lösungen. Und diese Lösungen, die werden jetzt erstmal wieder aufgeschoben. Also Menschen, genau die jetzt Rhetorik, auf der Ebene von der Kommune mit diesem Problem, ich will das nicht als die Mutter aller Probleme bezeichnen, aber es ist für Menschen gerade im regionalen Bereich ein Problem, die werden sagen, gut, schaffe sie nicht.
Es wird als ein Problem wahrgenommen, zumindest Herr Ferkamp dazu.
Ja, ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, genau mit dieser Rhetorik schaffen wir uns doch selber das Problem, das wir dann nachher beklagen. Weil Sie jetzt auch schon wieder so ein bisschen suggerieren, so nach dem Motto, die Lösung der Migrationsfrage, in Klammern, die gibt es sowieso nicht, die Lösung. Es gibt keine einfachen Lösungen für dieses komplizierte Phänomen der Migration, mit dem wir noch Jahrzehnte beschäftigt sein werden. Und ob jetzt die Regierung 4 Wochen früher oder später gebildet wird, entscheidet nicht darüber, ob wir als Gesellschaft mit diesem Problem der Migration fertig werden oder nicht. Also sozusagen mit dieser Rhetorik, dass wir immer so Entscheidungssituationen produzieren und dann so Vokabeln verwenden wie, das muss aber jetzt, ja, was heißt denn das muss? Ja, und wenn es nicht klappt mit dem zweiten Wahlgang, wenn es nicht klappt mit dem zweiten Wahlgang, dann wird es auch, dann wird es auch
Entschuldigung, Herr Fährkamp, redet noch bitte zu Ende. Ja, genau. Dann würde ich das gerne auch an Christian Tretbahn noch mal weitergeben. Die AfD ist ja eine Partei, die sich das Migrationsthema auch sehr stark zunutze gemacht hat und instrumentalisiert hat. Herr Merz hat sich dazu verleiten lassen, in der Trumpschen erster Tagsrhetorik Versprechungen zu machen, die auch europäische Partner vor den Kopf gestoßen haben. Wie gestärkt geht denn die AfD jetzt aus dieser Situation raus und wie stabil ist die Brandmauer noch?
Ja, also klar, die AfD profitiert immer, wenn sich irgendwie politische Parteien derart streiten, dass der Eindruck entsteht, da geht nichts voran, da passiert nichts. Da bin ich schon wieder, ich weiß, Sie kriegen gleich eine allergische Reaktion bei der Antwort. Ich würde es aber gerne mal ein bisschen relativieren. Mir ist das ein bisschen zu schwarz-weiß. Die einen sagen, das muss ganz schnell gehen, die anderen sagen, aber Politik braucht immer Zeit. Von was reden wir denn jetzt gerade hier? Wir reden darüber, dass wir aus einer Phase kommen, wo die Ampel seit dem Verfassungsurteil im Prinzip seit Ende 2023 in einer gewissen Bewegungslosigkeit hängt, das politische System. Die Ampel hat sich zerstritten darüber, weil sie nicht wussten, ob sie überhaupt noch Geld ausgeben konnten und wenn ja, wie viel. Dann haben wir erlebt, dass diese Regierung gescheitert ist. Wir haben dann einen langen Wahlkampf erlebt. Wir haben jetzt Koalitionsverhandlungen erlebt. Es geht doch nicht darum, dass die Erwartung ist, also ab Tag 1, das ist Populismus, das ist total klar, dass das nicht funktioniert. Wir reden aber darüber, dass wir jetzt hier seit fast anderthalb Jahren im Prinzip in einer gewissen politischen Handlungsunfähigkeit sind. Nicht im Sinne, dass es tatsächlich so ist. Es gibt ja immer noch, weil vorhin die Frage auch hier irgendwo kam, wir haben eine geschäftsführende Regierung. Klar, im Notfall kann die was tun. Aber es geht doch darum, nicht das Problem zu lösen. Es geht darum, die Lösungsansätze, die ja in einem Koalitionsvertrag erarbeitet wurden, so schwammig sie an manchen Stellen noch sind, jetzt mit Leben zu füllen und in eine Situation rauszukommen aus eher sozusagen einer politischen Defensive, reinzukommen in eine politische Offensive, die eine gewisse Handlungsfähigkeit auch zeigt. Das bedeutet 0,0, dass sofort alle Probleme gelöst sind. Das bedeutet auch nicht, dass morgen alles passiert. Aber dass man wieder ins Tun kommt und nicht dieses, man ist im Prinzip mit sich selbst beschäftigt. Und das meine ich auch, wenn jetzt der zweite Wahlgang scheitert, dann wird Politik zwangsläufig mit sich selbst beschäftigt sein. Muss es ja auch, weil es eine Lösung finden muss. Und dann dauert es eben noch mal länger. Und in der Zeit passieren ja Dinge. Die Welt steht ja nicht still. Wir haben unmittelbar vor unserer Haustür einen Krieg laufen, wo der massive Auswirkungen auf Deutschland haben kann oder auch schon hat. Und Deutschland ist überhaupt nicht in der Lage, da in irgendeiner Art und Weise ein aktiver Player zu sein. Das große transatlantische Bündnis, das ist gerade am Erodieren und Deutschland spielt keine Rolle. Die Wirtschaft geht runter. Migration, ja, natürlich, man muss das so hart sagen. Mit jeder Messerattacke, die hier passiert, schwindet weiter Vertrauen in dieses Land und in die Handlungsfähigkeit des Staates. Und das ist das Problem. Da geht es doch nicht um ein paar Tage oder Wochen oder um das Narrativ ab Tag 1, sondern wir sind hier in einer extrem dynamischen Phase und das ist nun mal Aufgabe von Politik, damit angemessen umzugehen.
Ja, wir sind leider schon am Ende unseres High Noons angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Ein spannendes Thema, das uns die nächsten Wochen auch noch beschäftigt halten wird. Wir werden uns sicherlich noch mit einem weiteren Expertentalk zur neuen Bundesregierung bei Ihnen melden. Ich kann Ihnen aber schon für die nächsten Tage einen in Aussicht stellen, nämlich wird es ganz kurzfristig einen High Noon zum neuen Papst gehen, wenn er denn Schäßfeld, sobald in
nicht,
Rom...
Nicht, dass das schneller geht als mit unserer Kanzlerwahl.
Vielleicht genau. Wären die schneller, wollte ich
wir
gerade sagen.
Wir nehmen Wetten entgegen. Wer zuerst gewählt sein wird, der neue Papst oder der neue Bundeskanzler. Jedenfalls werden wir uns kurzfristig bei Ihnen melden mit einer Einladung zum High Noon, in welche Richtung der neue Papst die katholische Kirche lenken wird. Sobald in Rom weißer Rauch aufsteigt, werden Sie von uns eine E-Mail erhalten und das auf unserer Website lesen können. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dazu dann wieder sehen. Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie auch so aktiv mitdiskutiert haben im Chat. Das ist immer etwas ganz Besonderes für unsere Diskussionsrunde hier. Ganz herzlichen Dank an Christian Bender hier im Studio, an Robert Fährkamp und an Martin Fork. Vielen Dank an Christian Tretbahn, auch unseren Chefredakteur, dass Sie mitdiskutiert haben. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder, wenn es heißt High Noon hier beim Tagesspiegel. Vielen Dank.
Vielen Dank an alle. Okay.
Danke, Leon.
Danke.